Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mein Name ist Alexander Stuth, ich bin Chefreporter hier bei Ostseewelle und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Eine neue Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Es geht um einen der schwersten Verkehrsunfälle unseres Landes, den A19 Sandsturmunfall vom 8. April 2011. Ich habe damals als Reporter für Ostseewelle und den Fernsehsender NTV direkt von der Autobahn berichtet und bekomme sofort eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Marc Gerion von der Freiwilligen Feuerwehr Kritzko ist mein Gast im Studio. Er war damals einer mit der ersten Einsatzkräfte vor Ort. Er beschreibt uns eindrucksvoll, wie er und seine Kameraden den Einsatz erlebt und dann auch verarbeitet haben. Zuerst aber Glückwunsch an die Kameraden in Krakow am See. Die haben einen neuen Gerätewagen bekommen. Die Feuerwehr Anklam hat ein neues LF-10 in Ulm abgeholt. Es gab dazu auch noch einen Zuwendungsbescheid für eine neue Drehleiter. Die Freiwillige Feuerwehr G9 bekommt auch eine neue Drehleiter. Da kommt sogar Innenminister Christian Pegel vorbei. Ein neues HLF-20 von Rosenbauer gab es für die Feuerwehren aus Kuchelmiss und Plau am See. Jetzt aber erstmal Folge 72. Wir starten mit einem kleinen Rückblick mit Katrin, die kurz vor dem Sandsturmunfall dort durchgefahren ist, Annette, die mittendrin im Unfall geschehen war und den News von damals, bevor dann Marc Gerion berichtet.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo, hier ist Katrin aus Rostock. Ich kann mich noch ganz genau an den 8. April 2011 erinnern. Da war ich auf der A19 unterwegs. Plötzlich sah ich eine Sandwand. Mein Vordermann hat abgebremst, ich habe abgebremst. Wir sind dort reingefahren. Es war wirklich, es war wie die Hölle. Also es war, du hast die Hand vor Augen nicht gesehen, du hast deinen Vordermann nicht gesehen. Und mein Vordermann gut reagiert, hat sofort Warnblinkanlage angemacht, die Nebelschlussleuchte angemacht. Ich natürlich auch. Ich kriege immer noch Gänsehaut. Fünf Minuten später habe ich dann Höhe Kabelsdorf bei Ostseewelle gehört, dass es dort einen Unfall gab. Als ich zu Hause war und die Nachrichten angemacht habe und die Bilder gesehen habe, was dort passiert ist, dass dort Menschen ums Leben gekommen sind, dass Autos gebrannt haben. Ich war so unter Schock und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich da lebend rausgekommen bin.
Wir kamen drauf zu, es wurde immer dunkler. Auf einmal kam dieser Sturm, dieser Sand und dann hat man nachher nichts mehr gesehen. Man hat nur noch knallen hören, krachen hören. Die Leute sind dann in Panik. Ne? Dann fing das an zu brennen. Ja, dann kamen die Feuerwehren von überall her. Also es war wirklich sehr, sehr schlimm. Sowas vergisst man nicht.
Es ist 16 Uhr. Hier ist Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Wichtigsten aus unserem Land, Deutschland und der Welt.
Ein Sandsturm hat heute auf der A19 zu einer fatalen Massenkarambolage geführt. Die Wolke hat den Fahrern zwischen Lager und Kavelsdorf die Sicht genommen. Dann sind 85 Autos zusammengestoßen. 8 Menschen sind tot. Wie ein gelbes Tuch oder eine Decke vor den Augen. So beschreiben die Fahrer die Sichtverhältnisse. Die Wagen haben sich verkeilt, ineinander geschoben und auch Feuer ist ausgebrochen. 17 Pkw und 3 Lkw sind dabei in Brand geraten. Und 250 Helfer sind auf der Autobahn im Einsatz gewesen.
Ich darf ganz herzlich bei mir im Studio begrüßen Marc Gerion. Du bist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kritzko. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Gerade nochmal gehört von einer Augenzeugin, die gerade vor diesem Unfall, wenige Minuten vorher, durch diese Sandsturmstelle halt durchgefahren ist. Ihr habt es gerade auch nochmal in unseren Ostseewelle Nachrichten gehört, die wir extra nochmal aufgearbeitet haben. Es geht um den 8. April 2011. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir dich aber vorstellen. Was machst du beruflich? Wie bist du überhaupt auch zur Feuerwehr gekommen? Hat das so klassisch angefangen, Kinder, Jugend und dann aktiv oder wie ging's los?
Ja, hat klassisch angefangen. War noch zu einer anderen Zeit, zur damaligen Zeit. Da war das AG Junge Brandschützer. Und so nach und nach wurde man dann geleitet und auch langsam angenommen in die Feuerwehr. Ich kann mich noch an meinen ersten Einsatz erinnern, da wusste ich nicht genau, darf ich jetzt nun mit oder darf ich nur nicht mit. Das war damals ein bisschen unbestimmt. Ja, so kam ich dann in die Feuerwehr. Wir wurden sofort als Einsatzkräfte begrüßt. Unsere Feuerwehr damals war sehr schwach noch aufgestellt und damit hat man dann ja schon eine Aufgabe erfüllt, dass wir uns verstärken.
War es auch in Kritzko oder bist du erst nach Kritzko gezogen irgendwann?
Nee, das war alles in Kritzko und so spielte sich bis jetzt auch mein Feuerwehrleben ab.
Ja, du bist Wehrführer bei euch in der Feuerwehr. Wie sieht's aus bei euch Personal? Also bei uns ist es ein bisschen dünn, die Personaldecke. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen besser, oder?
Ja, ich glaube, das spiegelt sich in allen Feuerwehren wieder. Also ich bin seit fast 20 Jahren jetzt Wehrführer. Personaldecke ist, man sagt, eher vielleicht verhalten. Wir sind 30 aktive Kameraden oder 31 aktive Kameraden. Mhm. Es verschwinden einige durch Wegzug oder durch berufliche Veränderungen. Und dann haben wir aber auch wiederum neue aktive Mitglieder, die auch zum Teil ausgebildet sind, fertig ausgebildet sind, was für uns ja auch sehr angenehm ist.
Sehr schön. Ihr habt unter anderem ja auch bei euch im Einsatzbereich die Autobahn 19, darum geht's. Ihr habt, ich weiß, sicherlich öfter mal einen Verkehrsunfall, sicherlich auch mal einen Pkw-Brand auf der Autobahn oder auch einen Lkw-Brand, sicherlich auch Wohnhausbrände bei euch in der Umgebung. Aber wir wollen heute reden über den 8. April 2011. Ein Unfall geschehen, was deutschlandweit, glaube ich, für Entsetzen gesorgt hat und für tiefe Trauer auch gesorgt hat. Es geht nämlich um den Sandsturmunfall auf der A19 zwischen Lage und Kavelsdorf. Ich sage nur mal ein paar Zahlen. 8 Tote, 130 Verletzte, 85 beteiligte Fahrzeuge und am Ende sogar eine Gerichtsverhandlung, über die man sicherlich diskutieren kann. Wir starten aber mal rein. Also ich kann mich dran erinnern an diesen 8. April 2011. Ich war hier in der Redaktion und plötzlich klingelten bei uns die Telefone heiß. Hörer haben angerufen. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke jetzt. Hörer haben angerufen bei uns, haben gesagt, Achtung, A19, hier ist was ganz Schweres. Ganz schwerer Unfall passiert. Hier ist Sand. Man sieht hier nichts. Hier laufen Menschen, die schreien. Und wir sind dann auch sofort ins Programm reingegangen, haben versucht zu warnen, aber es hat immer weiter geknallt auf der Autobahn. Wie war das für dich? Du bist Mitglied ja der Freiwilligen Feuerwehr Kritzkuh, ihr wart mit einer der ersten Einsatzkräfte vor Ort. Wie war dieser 8.4. für dich? Ich kann mich dran erinnern, es war, glaube ich, ein recht sonniger Tag. Also es war auf jeden Fall kein schlechtes Wetter.
Ja, also ich kann mich auch dran erinnern, es war ein sonniger Tag, aber es war unwahrscheinlich windig oder stürmisch. So hatten wir das zumindest noch so mit in Erinnerung. Ich selber befand mich auf Arbeit. Es war abgesprochen mit meiner Geschäftsführung, die mir für solche Situationen auch gerne freigegeben hat. Wenn schwerwiegende Sachen sind, dann, dass ich dann auch zur Einsatzstelle fahren kann. Wir hatten derzeit gerade Mittagspause mit meinen Kollegen. Der Funkmeldeempfänger, der piepste dann los.
Und wie war die Alarmierung? Was stand drin?
Oh, das habe ich, was hat man da als Alarmierung?
Ich weiß gar nicht, ob man, also ich bin mir auch gar nicht sicher. Also ich weiß, dass einer mit der ersten auf Feuerwehrleute vor Ort war ja Hannes Möller, der durch Zufall, aber als Privatperson halt dort mit war. Ich weiß gar nicht, ob sofort Mampflage ausgelöst wurde oder so. Ich kann das gar nicht.
Ja, also wir haben es ja auch so im Nachgang alles so ein bisschen eruieren müssen oder auch wollen. Also Hannes war dort zugegen während dieser Zeit des Unfallgeschehens, was auch weiterhin, glaube ich, sich noch weiter gestaltete, so wie du vorhin schon sagtest, dass das doch immer weiter noch knallte, auch schon als die ersten Anrufe hier reinkamen, weil einfach die Sicht wohl so dementsprechend auch schlecht war. Ja, und dadurch kam eben das so zustande, dass Hannes eine nicht direkt fundierte Lagemeldung geben konnte, aber schon mal eine Lagemeldung der Leitstelle wiedergeben konnte, die eben ein größeres Ausmaß an Einsatzgeschehen eben wiedergegeben hat.
Gut, dann bist du weg von der Arbeit?
Ja, also das war schon dann so ein kleines Thema für sich. Ich bin weg von der Arbeit. Wollte dann auf direktem Wege dann zur Einsatzstelle fahren, was sich schon als sehr schwer gestaltete. Eben viel Verkehrsaufkommen. Man merkt sofort, wenn die A19 irgendwo in irgendeinem Teil gesperrt ist, muss man eben Umwege in Kauf nehmen. Das ist so. Und dann war ich am Gerätehaus. Letztendlich hatte währenddessen auch einen Anruf von einem Kameraden, der bei der Polizei arbeitet und sagte, Marc, hör zu, das ist ein größeres Ding. Also so hatte ich das noch in Erinnerung. Und ja, dann man hat ja immer so einen gewissen Anspruch, man möchte sich ein bisschen auf dieses Einsatzgeschehen vorbereiten. Ja, und dann hatte mich meine Frau, glaube ich, direkt zur Autobahn gefahren. Unsere Fahrzeuge waren raus. Da kam ich einen kleinen Moment zu spät und bin mit einem anderen Feuerwehrauto dann direkt zur Einsatzstelle durchgefahren. Mhm. Also das war schon ein selteneres Thema, aber das war, es funktionierte.
Mit welchem Gefühl fährt man zu so einem Einsatz, wenn man vorher auch Anrufe bekommt, Warnung bekommt, das ist ein großes Ding? Also fährst du da anders hin als zu irgendeinem anderen Einsatz oder bist du da anders hingefahren?
Ja, also was sehr interessant war, das war ein Freitag und Freitagnachmittag. Für mich war das zum Anfang immer noch so, das hat sich alles so einfach angehört wie Übung. Ne, das ist, liegt so am Freitag, vielleicht konnte man das nicht anders legen. Freitagnachmittag haben vielleicht einige Einsatzkräfte frei, deswegen könnte das auch eine Übung gewesen sein. Aber umso dichter man an die Einsatzstelle ranfuhr, umso weniger kam dann eine Übung in Frage. Also die Leute waren doch schon alle, oder unsere ganzen Kameraden und auch andere Kameraden, andere Wehren waren sehr aufgeregt auch. Und man hat schon das so ein bisschen übernommen. Man hat schon gemerkt, das ist doch ein bisschen ernster die Lage als üblich.
Mhm. Was hast du wahrgenommen, als du an der Einsatzstelle angekommen bist? Die Sicht war ja gen Null aufgrund dieses Sandes. Also viele Augenzeugen haben ja auch berichtet im Fernsehen und so weiter. Die haben gesagt, das war wie so ein Handtuch, was da plötzlich drüber war. Man hat nichts mehr gesehen. Wir hatten ja Katrin vorhin noch gehört, die ist ja da durchgefahren noch ohne Unfall. Die ist also gut durchgekommen. Die hat es auch gesagt. Wie war das für dich? Weil ich sag mal, überall Sand, dann hat man ja plötzlich wahrscheinlich Sand zwischen den Zehen in den Augen oder...
Ja, also erstmal standen schon einige Fahrzeuge unserer Wachen dort. Ich musste erstmal überhaupt lokalisieren, wo unser Fahrzeug steht. Das gut, da wir nun, das ist unser Ausrückebereich auch, und da wir nun zum erst ja eigentlich an diesen Einsatzstellen sind, kann das nur sein, dass es eben vorne steht. Ich konnte das Fahrzeug schon kaum erkennen. Ich hatte einige Polizisten noch gesehen, die hinter unserem Fahrzeug hockten, und eben die Sicht, wie du sagst, ist gleich null gewesen. Und man hat wirklich gemerkt, hier ist was anderes wie sonst. Also es war eigentlich insgesamt, solange die Sicht null war, irgendwie eine unklare Lage. Also das ist eben gerade das Schwierige für uns als Feuerwehr oder als Einsatzkräfte, mal nicht zu sehen. Also Dunkelheit kann man ausleuchten, aber so eine Einsatzstellen im Staub kann man nicht ausleuchten. Ne?
Wie ist es denn gelungen, dort ein bisschen Sicht reinzukriegen? Also haben die Felder dann nass gemacht oder was ist da?
Ja, also gelungen ist... Das erstmal noch gar nicht. Also ich habe mir als allererstes dann erstmal eine Maske gesucht, eine Atemschutzmaske, dass wir erstmal irgendwas aufhaben als Augenschutz, weil das war wirklich enorm. Also der Wind, der hat wirklich viel Staub hochgewirbelt, sodass man absolut auch nichts sehen konnte, und somit blieb das auch erstmal eine ganze Weile. Sicherlich hat man auch gleich versucht, erstmal eine Führungskraft noch weiterhin zu finden, die uns erstmal eine Aufgabe geben kann als Trupp.
Wie war das denn für dich? Also wir hatten, ich hatte es ja gerade gesagt, 85 Fahrzeuge da ineinander verkeilt. Was habt ihr gemacht? Also konntet ihr gleich löschen oder war erstmal natürlich Personenrettung sicherlich an erster Stelle? Hat man die Leute da überhaupt aus den Autos rausgekriegt? Weil ich glaube, viele können sich von uns an die Bilder erinnern, die waren ja alle ineinander irgendwie verkeilt.
Ja, also das ist wirklich wie eingeparkt gewesen. Viele sicherlich auch im Frontbereich stark deformiert. Wir hatten als Aufgabe ja nun zur Brandbekämpfung vorzugehen. Man hat schon gemerkt, dass es enorme Hitze dort, die davon ausging. Also es handelte sich dann auch nicht nur um ein Fahrzeug. Zum Anfang konnten wir sicherlich auch nur ein bis zwei Fahrzeuge sehen. Mehr war einfach nicht an Sicht. Und somit konnte ich mir absolut nicht mal vorstellen, welche Größenordnung das überhaupt auf sich hat, dieses Einsatzgeschehen.
Ja. Wie ist es denn gelungen, auch Leute dort zu retten, oder wie war das auch für dich? Du bist sicherlich nach vorne, dann hört man Hilfeschreie aus Autos oder Leute, die einem vielleicht blutverschmiert entgegenkommen. Wie war da die Situation?
Also man hat überall auch Menschen gesehen, die zu den Fahrzeugen zugehörig waren. Es standen viele eben an dem Wildzaun dran. Und wichtig war eben, dass man die Leute, die Personen erstmal in irgendeiner Form auch wegkriegt. Die standen ja nun voll in Windrichtung, also mit dem Wind. Und somit haben sie auch keine Besserung gehabt. Also die mussten erstmal in irgendwelche Fahrzeuge rein oder, wenn es geht, erstmal raus aus dem Einsatzgeschehen. Aber das war fast alles unmöglich. Man hatte die Chaosphasen in Einsatzbereichen. Und da muss man in irgendeiner Form dann wenigstens... dann erstmal irgendwie Klarheit kriegen, auch für sich und die Einsatzkräfte eben. Also meine Aufgabe bestand auch darin, dann zur Brandbekämpfung vorzugehen. Aber parallel war das eben auch so, dass auch die Führungskräfte permanent Informationen benötigten, weil einfach das einfach zu unklar war. Man wusste ja gar nicht, wo ist der Anfang, wo ist das Ende dieser Einsatzstelle. Ne? Und zeitgleich, ich konnte einmal rüberblicken zur gegenüberliegenden Seite der Autobahn, war dann auch auf einmal ein Unfall geschehen, was ich gar nicht wahrgenommen hatte, weil wir in Fahrtrichtung Rostock eben die Brandseite hatten, wo eben dann eben auch die Verstorbenen waren. Und auf der gegenüberliegenden Spur war eben zum Glück durch die fundierte Lademeldung durch Hannes, war das eben so, dass dann eben viel Wasser dann auch gleich angefordert, nachgefordert wurde und dann eine intensive Brandbekämpfung durchgeführt werden konnte.
Mhm. Jetzt war ja da zum Beispiel auch ein LKW mitzwischen, der Gefahrgut geladen hatte. Es gab laut Zeugen immer wieder kleine Explosionen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, und zwar waren wir auch in der Nähe dieser Brandbekämpfung tätig. Ich konnte die Fahrzeuge gar nicht deuten, welches Fahrzeug über was ist. Personenwagen konnte man eben deuten. Da hat man auch eben das Unglück gesehen in einigen Wagen. Selber, ob das nun Gefahrgut LKW oder Gefahrguttransporter war, das konnte man zu der Zeit noch nicht sehen. Ich hatte unter anderem zur Brandbekämpfung mit einem Kameraden aus einer Nachbarwehr einen LKW mit Sprungfedern. Und das hat auch fürchterlich geknallt, sobald wir mit Wasser raufgegangen sind, wahrscheinlich durch den Wasserdruck oder auch durch die Wärmeausdehnung und dann auf einmal den Wasserauftrag, dass eben dann doch einige kleinere Explosionen dort auch zu hören waren. Und die flogen uns auch wirklich um die Ohren, die sämtlichen Federn, die dort geladen waren.
Kriegt man Angst auch, oder?
Oh ja. Also das war, wer noch nie so eine Katastrophe oder überhaupt eine Katastrophe mitbekommen hat, man wird ja geschult und gelehrt auf solche Situationen, aber wer dort die Einsatzstelle mit live erlebt hat, der hat zum ersten Mal mitgekriegt, das ist eine Katastrophe.
Gut, also wir werden gleich noch weiter über den Einsatz reden. Der schwere Teil kommt dann wahrscheinlich auch erst noch, denn die Bergung von den Autos sicherlich auch aus, dann habe ich gesagt, mit dem Tod dort konfrontiert. 8 Menschen sind bei dem Unfall ums Leben gekommen. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehrnews aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Hallo, ich bin Ingo Lorenz. In Nordwestmecklenburg hat Landrat Tino Schomann jetzt neue Technik an 3 Feuerwehren und die FTZ übergeben. Die Kameraden in Varin und Lübow haben je einen akkubetriebenen Rettungssatz erhalten für die technische Hilfeleistung. Einen weiteren Satz gab es für die FTZ in Varin, der für die Ausbildung benutzt wird. Aufgrund der häufigen Wald- und Vegetationsbrände wurden für die Feuerwehr Neukloster Kreisregner beschafft. Hier ist auch das Waldbrandlöschfahrzeug des Kreises stationiert. Die Bundesländer Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern bündeln die Beschaffung von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz. Durch Sammelbestellungen sollen größere Rabatte bei den Herstellern erzielt werden. Bei der Bestellung der Waldbrandlöschfahrzeuge oder Drehleitern hat sich das schon bewährt. Gut 25% konnten so eingespart werden. Die Zusammenarbeit von Schornsteinfegern und Feuerwehren im Land soll noch enger werden. Vor allem Themen wie der bauliche Brandschutz und Herausforderungen neuer Energietechnologien sollen bearbeitet werden. Und auch bei der Nachwuchsgewinnung soll es engere Zusammenarbeit geben.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Wir sind im zweiten Teil von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Es geht um den 8. April 2011. Sandsturmunfall auf der A19. 85 Fahrzeuge beteiligt, 8 Tote, 130 Verletzte. Einer, der mittendrin war, ist Marc Gerion. Du bist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kritzko und die A19 zwischen Lage und Kavelsdorf liegt in eurem Aufgabenbereich oder Ausrückebereich, wollen wir mal so sagen. Jetzt hast du erzählt, noch im ersten Teil, also Brandbekämpfung wart ihr mit bei. Wie ist es dann weitergegangen? Wie ist es zum Beispiel auch gelungen, weil es war ja dieser Sand, man hat nichts gesehen. Wie ist es dann gelungen, die Einsatzstelle einigermaßen zumindest erstmal klare Sicht zu bekommen?
Also ich glaube, das war wirklich eine große Leistung seitens auch der Landwirte, schnell Technik dort vor Ort zu bringen und zwar auf die gegenüberliegende Seite von unserem Einsatzgeschehen, von dort, wo auch der Wind kam. Dort wurden Güllefahrzeuge hingefordert. Und von dort aus wurde dann Gülle aufgebracht auf die gesamte angrenzende Ackerfläche und somit, ich würde sagen, innerhalb von 2, 3, 4, 5 Minuten hatten wir auf einmal beste Sicht und somit konnte, glaube ich, man in alle Augen schauen, soweit man das noch sehen konnte und erkennen konnte, waren alle erstmal entsetzt, was jetzt sich überhaupt für uns als Rettungskräfte dort bot.
Was war das für ein Gefühl für dich, als du das dann gesehen, als du dann erstmal die Ausmaße gesehen hast?
Das war für mich eine Katastrophe, so wie für alle Einsatzkräfte auch dort vor Ort. Man stand erstmal vor dem Einsatzgeschehen, als ob von jetzt auf gleich eine Bombe eingeschlagen ist. Also wirklich ganz, ganz extreme Geschichte eigentlich für uns. Das sind auch bleibende Eindrücke. Also das ist so das, was man auch sieht und was man, wenn man an dieses Einsatzgeschehen denkt, das ist das, was man so sieht. Eben viele, viele kaputte Fahrzeuge, viele brennende Fahrzeuge, viele verschmorte Fahrzeuge. Selbst auf der gegenüberliegenden Seite, wo es nicht gebrannt hat, glücklicherweise durch die schnelle Abhandlung der Einsatzkräfte. Viele verschmorte Fahrzeuge, Wohnmobile weiß ich noch, die zum Teil ja aus GFK oder so aus Kunststoffen bestehen, wo sämtliche Wände eingeschmolzen sind. Also das ist eine extreme Hitze dort gewesen. Und es sah aus wie im Krieg eigentlich. Ne? So stellt man sich das vor.
8 Menschen sind bei diesem Massenunfall ums Leben gekommen. Das Schlimme eigentlich, glaube ich, daran ist, dass sie nicht durch den Unfall, sage ich mal, verstorben sind, also weil sie schwer verletzt waren, sondern die sind verbrannt in ihren Autos, weil sie nicht rausgekommen sind. Wie war das, als man das dann auch wahrgenommen hat?
Als wir das gesehen haben, also zum Anfang stand ja noch keine Kegel drauf. Wir sind ja als Einsatzkräfte dort noch beim Löschen gewesen, womit wir dann hin und wieder auch in die Autos blicken mussten. Und da hat man erstmal gesehen, dass, so wie du sagst, die Leute auch zum Teil nicht eingeklemmt waren, zumindest auf der Brandseite in Fahrtrichtung Rostock, sondern die Leute kamen einfach nicht raus. Die Fahrzeuge standen wie unwahrscheinlich dicht gepackt, wie auf einer Autofähre, so dass man die Tür nicht öffnen konnte, dass die Leute nicht raus konnten. Und es ist auch wirklich sehr schwer. Wir haben es ja selber auch ausprobiert bei vielen Ausbildungen in der technischen Hilfeleistung. Man bekommt Seitenscheiben auch nicht mit der Hand aufgedrückt, nicht mit den Füßen aufgedrückt. Also man muss wirklich schon einen scharfen, harten Gegenstand haben. Das sind Verbund, Glasscheiben zum Teil auch. Man kommt dort nicht raus. Man kann nicht einfach eine Scheibe irgendwie öffnen. Und auch einige Kommentare hierzu, dass man die Seitenscheiben hätte runterfahren können, das geht nicht. Also von hinten kam immer wieder neue Gewalt rein. Also sprich Fahrzeuge, die in dieses Unfallgeschehen noch mit reinfuhren, die waren einfach wirklich alle eingeklemmt. Nicht auf diese Art und Weise, sondern sie kamen bloß nicht raus aus dem Fahrzeug und somit verbrannten.
Jetzt ist es ja so, auf der Autobahn, worauf wir uns jetzt vormachen, auf der A19 gibt es nicht alle 100 Meter einen Hydranten. Das Thema Wasserversorgung. Wenn ich sehe, da brennen Dutzende Autos. Auf dem Tanklöschfahrzeug haben wir 2,5, vielleicht auch wenn es gut ist, jetzt 5000 Liter drauf. Wie wurde das gelöst?
Das hatte Hannes im Vorfeld mit seiner Lagemeldung schon gelöst. Und zwar hat er die Bundeswehr mit einbezogen. Es wurden Flugfeldlöschfahrzeuge dann eben auch direkt vor Ort mit hinzugezogen. Ich glaube, sogar auf der gegenüberliegenden Spur wurden die hingeleitet, weil kein Funkkontakt eben zur Ansatzstelle direkt bestand, aber auch somit auch die Fahrspur noch alle zu waren durch die nachrückenden Einsatzkräfte, aber auch durch Autofahrer, die einfach bloß nach Hause wollten. Und somit kamen die direkt an die Ansatzstelle auf der gegenüberliegenden Spur. Und das war wirklich unser Glück. Die haben bedeutend mehr Wasser und somit auch einen höheren Löscherfolg. Und ich glaube, wir hätten lange nicht so einen hohen Löscherfolg erzielt, hätten wir die Bundeswehr dort vor Ort nicht zeitnah gehabt.
Ich hatte mal mit unserem ehemaligen Innenminister Lorenz Kaffee gesprochen, der mir auch gesagt hat, also wäre dieser Unfall in dieser Form zum Beispiel auf einem anderen Autobahnabschnitt, zum Beispiel A20 Pasewalk hinten oder Anklam passiert, hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Wir haben natürlich mit Rostock, wir haben mit Güstrow, mit Bad Doberan, Teterow ja auch viele Krankenhauskapazitäten gehabt. Die Rettungshubschrauber waren recht schnell vor Ort. Wie hast du das wahrgenommen, dieses Einsatzgeschehen? Sicherlich zum Anfang erst ein großes Chaos. Aber als dann nachher jeder wusste, was da passiert ist, als die Rettungswagen kamen, war das nachher schon alles geordneter oder?
Tja, Alex, also das war so vom Empfinden und vom Gefühl her. Wir hatten wirklich intensiv mit dieser gesamten Einsatzabarbeitung Löschen zu tun. Man hat das äußere Umfeld fast gar nicht wahrnehmen können. Sicherlich hat man Personen gesehen, viele, viele Personen, die eben unfallgeschädigt waren, die auch verletzt waren, aber eben auch viele, viele Rettungskräfte, Einsatzkräfte, die dann irgendwann auch dichter an das Geschehen herankommen konnten. Und das waren sehr viele Eindrücke auf einmal, wo man sich dann eigentlich mehr auf seine Arbeit konzentriert hat.
Also jetzt sind die Verletzten, sind jetzt alle ins Krankenhaus gekommen. Der Einsatz war dann ja zum späten Abend hin, wurden dann ja auch Kräfte ausgelöst oder man begann dann nachher auch noch mit den Bergungsarbeiten. Wie war das für euch denn? Also nach diesem 8.4. ging es da noch weiter?
Ja, also bei uns ist das so gewesen, wir wurden ja dann, ich glaube, so gegen 16:30, also 16:30 so ungefähr, konnten wir zurück zum Standort fahren. Da ging das dann eigentlich erst los, die gesamte Nachbereitung der Fahrzeuge.
Fahrzeuge sauber machen wahrscheinlich.
Viel sauber machen ist gar nicht. Also es wurde wirklich zum Teil so weit, wenn möglich, diese Einsatzbereitschaft wiederhergestellt, aber das hat sich um die 5 Stunden circa noch zusätzlich angebahnt. Ich glaube, wir waren um 22 Uhr heraus. Aber da geht das ja nicht nur darum, um die Fahrzeuge wieder einsatzbereit herzustellen, sondern auch um den Mensch selber auch wieder zum Teil einsatzfähig hinzubekommen, weil ich glaube, keine Einsatzkraft hatte dann bis dato überhaupt diesen Einsatz irgendwie in irgendeiner Form abarbeiten können. Das waren so viele Eindrücke und dann kam nämlich erstmal das Ganze zustande, dass man erstmal diesen Einsatz und das Einsatzgeschehen abarbeiten musste. Wir hatten auch 3 neue Kameraden. Das war die Feuertaufe für die 3 neuen Kameraden. Ja. Das ist schon sehr schwierig dann. Wir hatten auch einen Kameraden, der schon eigentlich lange Zeit in der Feuerwehr war, wo man auch denkt, dieser Mensch ist stabil, aber den haben wir dann auch verloren aufgrund dieses Einsatzgeschehens. Das sind einige Sachen, man möchte das nicht sehen.
Gab es da auch schnell Unterstützung, ich sage mal in Form zum Beispiel ein PSMV-Team oder Notfallseelsorger, die sich da um euch gekümmert haben? Also habt ihr oder haben das Kameraden auch wahrgenommen?
Ja, also unsere ganze Wache, also das ist immer bei uns sehr gut organisiert. Wir nennen es immer schwere Einsätze. Da wir nun ziemlich autobahnnah sind oder auch bundesstraßennah sind, ist das so, dass unsere Frauen meistens in die Wache kommen. Sie bekommen das ja mit, dass wir einen schwierigen Einsatz haben. Dort wird dann eben in der Nachbereitung dann eben Kaffee gekocht, Essen gemacht, so dass wir wirklich, das haben uns auch angewöhnt, wirklich erstmal auch eine Nachbereitungszeit für uns als Menschen auch nutzen. Und das machen wir auch. Wir sitzen in der Runde, dann sprechen drüber. Man ist so ein bisschen gelehrt worden, wie man auch umgeht mit posttraumatischen Belastungen. Und man lernt das und man erkennt das auch so. Man kennt sich ja untereinander auch. Und wenn jemand irgendwas nicht gut wegsteckt, das merkt man. Und somit holen wir uns auch Hilfe. Also das wird von allen Seiten auch von der HVK angeboten. Wir haben also viele Kontakte und die nutzen wir schon jahrelang.
Am 9.4. ging es weiter für euch?
Ja.
Als du am 9.4. dann dorthin gekommen bist, da war ja diese Unfallstelle noch nicht geräumt. Was hast du für einen Eindruck da gehabt?
Genau, also am 9.4., das habe ich auch so noch in Gedanken oder meine Familie auch. Wir wurden morgens unsanft geweckt, und zwar um 4.30 Uhr, wo dann ein Presseblatt bei uns an der Tür Sturm geklingelt hat, wollte näheres Wissen zum Einsatzgeschehen. Wir waren gerade erstmal zu Hause und das war für uns schon sehr belastend, dass auch zu wenig Rücksicht auf die Einsatzkräfte genommen worden ist. Und wir wurden dann alarmiert, ich glaube, um 9:30, glaube ich, hatten wir den nächsten Alarm. Da war noch LKW auf PKW, auch aufgrund dieses Unfallgeschehens dort an der Einsatzstelle bei der Bergung, wo dann auch wieder Nachlöscharbeiten stattfinden mussten. Da hatte man zum ersten Mal, so hatte ich das, das hatte ich sonst eigentlich nie wieder, nicht keine Lust zum Einsatz, sondern ein Widerstreben. Ne? Weil man hat das andere noch gar nicht abgearbeitet. Man braucht dafür immer eine Weile. Ne? Aber das war so zum ersten Mal, wo man dann auch sagt, jetzt schon wieder dorthin. Eigentlich gleiche Bild wie, aber in der Nacht wurde sehr, sehr viel gearbeitet. Auch, also es wurden sehr viele Fahrzeuge wegberäumt. Also das war für uns dann schon mal ein ganz anderer Anblick. Mhm. Und auch am Tage wieder. Und man hat auch mal schlafen können.
Mhm. Viele von uns haben ja diese Bilder im Kopf, haben die im Fernsehen gesehen, haben sie in der Zeitung gesehen von dieser Unfallstelle. 8 Tote sind einfach zu viel. Aber wenn man diese Unfallstelle sieht oder auch gesehen hat, würdest du mir da zustimmen, dass man dann noch sagen kann, es waren nur 8 Tote, also ich hätte damit wesentlich mehr gerechnet, oder?
Also ich sehe das genauso. Nur 8 Tote, das ist immer schon nicht schön geredet, aber also für uns als Einsatzkräfte und alle, die auch dort vor uns als Einsatzkräfte waren, ich glaube, da war jeder zufrieden, dass es eben in Anführungsstrichen nur 8 Tote waren.
Ja. Die Staatsanwaltschaft hat 7 Strafbefehle rausgeschickt an Autofahrer, die oder Autofahrerinnen auch, die dort mit beteiligt waren. Eine Frau, Kirsten Ettmeier, ist vor Gericht gelandet. Vom Amtsgericht Rostock wurde das Verfahren eröffnet. Und sie hat eine Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung bekommen, weil sie laut Gutachter, laut DEKRA und so weiter, ja im Endeffekt diesen Unfall, diesen Massenunfall verursacht haben soll. Wie siehst du das? Also ich persönlich muss aus meiner Warte her, natürlich stehen wir nicht über der Justiz, aber ich sage, dafür kann man niemanden verantwortlich machen. Das wäre jetzt meine Meinung, weil so ein Unfall, wenn du plötzlich nichts mehr siehst, was willst du denn machen? Du kannst bremsen, ja gut, die ist einem hinten raufgefahren, dadurch ist das Ganze dann passiert. Also habt ihr da vielleicht in eurer Wehr auch mal drüber diskutiert, über diesen Fall?
Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das aktuell war. Also wir sehen das auch ähnlich wie du, dass man eigentlich so recht nicht für jeden Unfall dort immer gleich den Schuldigen hat. Wie das auch nun ganz und gar zustande gekommen ist, das weiß ich auch nicht. Aber leider ist das ja auch so, dass man eben versicherungsrechtlich wahrscheinlich auch immer einen Schädiger braucht. Und somit hat sich das dann eben aufgebaut. Und man findet ja dann irgendwo den Anfangspunkt, wer überhaupt der Schadensverursacher war. Das ist eben so. Also für uns als Menschen, glaube ich, ist das sehr schwierig, da überhaupt einen Schuldigen zu erkennen. Das ist einfach eine höhere Gewalt gewesen. Ne? Das war einfach jetzt und plötzlich.
Wenn du da jetzt langfährst an dieser Stelle auf der A19 zwischen Lage und Kavelsdorf, wo du sicherlich mit dem Auto öfter langfährst, mit welchem Gefühl fährst du jetzt dort lang?
Ja, ich fahre jeden Tag eigentlich, das ist mein Arbeitsweg. Ich fahre jeden Tag zweimal am Tag an diese Einsatzstelle vorbei. Man weiß ja auch genau, wo der Einsatzort dort war. Also das ist immer noch abbildbar, und zwar ist dort neuer Beton aufgesetzt worden. Die Autobahn damals war gar nicht lange alt und kurz danach kam ja dieses Einsatzgeschehen zustande, und dieser Autobahnabschnitt ist immer noch genau dort so gekennzeichnet. So hat man das auch in Erinnerung, man weiß genau, wo man dort rüberfährt. Also man denkt da wirklich, nicht regelmäßig, aber man denkt da hin und wieder mal dran, insbesondere dann, wenn sich das gerade wieder einmal jährt.
Das Thema Sandsturm hat uns auch die letzten Jahre immer wieder begleitet. Also wir haben seit diesem Unfall natürlich auch als Radiosender einen ganz anderen Blick auf das Thema. Wenn Leute uns anrufen und sagen, hier da und da behindert Sand die Sicht. Wie hat man dort an dieser Stelle gelernt? Also ich weiß, dass der dass der Umweltminister Till Backhaus gleich sofort von irgendwelchen Anpflanzungen dann auch gesprochen hat, um sowas zu verhindern. Ist da was passiert recht schnell?
Leider nicht. Also ich habe da wir ja nun jeden Tag diese Fahrt nutzen, über die Autobahn an dieser Stelle vorbeifahren, also das hat sich für mich fürchterlich lange hingezogen, überhaupt dort eine Anpflanzung stattgefunden hat. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht 3 Jahre her. Also länger ist das wohl noch nicht, aber letztendlich wurde ja reagiert. Also für mich hat das schon immer gedrückt. Man hat das ja doch in den nachfolgenden Jahren immer wieder mitbeobachtet. Der Sand ist ja abgetragen worden. Gut, die Landwirtschaft dort hat auch reagiert. Ich glaube, die hatte gute Anpflanzungen dann auch dort, dass dann so eine Erderosion nicht mehr stattfindet in diesem Ausmaß.
Was hat sich für euch als Feuerwehr geändert nach dem 8. April 2011?
Wir hatten aufgrund dieses Einsatzgeschehens im Vorfeld ja einen W50 fahren können, LF16, der auch kurz danach den Geist aufgegeben hat. Und es war dann eine unverzügliche und schnelle Beschaffung auch seitens des Landes und auch unserer Stadtlage eben hat dann stattgefunden und wir konnten schnell uns ein neues Fahrzeug beschaffen. Wir haben aufgrund dessen dann einen HLF 10-6 bekommen.
Also wenigstens ein neues Fahrzeug. Wie hast du das Einsatzgeschehen für dich verarbeitet?
Ja, man denkt drüber nach, also das ist ja nicht ein regulärer Einsatz, wie wir sonst fahren, wie wenn wir eine Alarmierung bekommen, fährt man zur Einsatzstelle hin, man hat den Alarm im Kopf, auch die Art der Alarmierung. Man kann sich so ein bisschen auf dieses Einsatzgeschehen vorbereiten, aber man auf solch ein Einsatzgeschehen kann man sich nicht vorbereiten. Somit weiß ich ganz genau, also Einsatzstellen, die wir anfahren, sind manchmal niemals so, wie man gleich in der Meldung mitbekommt, sondern das kann sich komplett ganz anders gestalten. Und somit fährt man auch eigentlich immer noch unruhig zum Einsatzort oder zum Ort des Geschehens und mit der Hoffnung, dass das doch so ist, wie es auf dem Funkmelder draufsteht.
Marc, wie sah es jetzt nach diesem Einsatz aus? Also sicherlich gab es 97.000 Fernsehteams, die bei dir ankamen oder bei euch ankamen und mit euch reden wollten. Ich weiß, es gab zum Beispiel auch eine Serie, da habe ich dich beim MDR gesehen, bei der Sendung Lebensretter zum Beispiel, die haben das Thema ja auch nochmal aufgegriffen. Aber wie war das sonst im Nachhinein? Gab es vielleicht nochmal ein Gedenken? Gab es vielleicht auch nochmal ein Gespräch mit dem Minister damals, mit Lorenz Café oder?
Ja, also es wurde eigentlich, oder es wurde nicht eigentlich, sondern es wurde sehr gut aufgearbeitet, die ganze Geschichte. Wir hatten Einsatznachbesprechung, also das war wirklich schon, solange das aktuell war, wurde es auch sehr stark angenommen, auch durch das Umfeld. Auch aufgrund, ich kann ja nur von unserer Stadtlage sprechen, also auch dort die Bürgermeisterin, die damalige dort, hat sich sehr gut um uns gekümmert, die gesamte Stadtverwaltung. Dann ging es auch weiter, dass es einen Dankesgottesdienst gab hier in Rostock. Ich glaube, das war eine Petrikirche für alle Angehörigen, für alle Einsatzkräfte medizinischer Seite, von der Polizei und auch Feuerwehren und alle beteiligten Einsatzkräfte eben dort. Und anschließend war dann nochmal eine Danksagung, ich glaube, das war vielleicht 2, 3, 4 Wochen später, nachdem alles so ein bisschen aufgearbeitet worden ist, dann auch nochmal Danksagung direkt an die oder an alle Einsatzkräfte.
Also ein Tag, glaube ich, den du nie vergessen wirst, den 8.4.2011. Ja, Marc, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du uns über diesen Tag sozusagen erzählt hast, ihn geschildert hast, wie du ihn wahrgenommen hast. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst und wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Ostseewelle Podcast.